Am anderen Ende. Kada kann nicht vergessen. Sie kann nicht vergeben. Sie kann nicht verstehen, wie es geschehen konnte, kann nicht aufhören, daran zu denken. Kada fragt sich immer wieder, ob es anders hätte enden können. Seit jener Nacht sind ihre Gedanken zu Marionetten des Erlebten geworden. Den Strickpullover mit Zopfmuster zieht sie über ihre Handgelenke und sie versucht so, den Schweiß auf ihren Handflächen abzuwischen. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt gebunden, um die fettigen Strähnen zu verstecken. Ihr Pony ist dafür zu kurz. Ein paar der Strähnen fallen hervor, weshalb sie kleine Pickel auf der Stirn hat. Seit die Pickel jucken, trägt sie eine Haarspange mit einem Frosch. Eine andere hat sie nicht gefunden. Es ist 13.02 Uhr. In 13 Minuten wird Susanne aus ihrer Mittagspause zurückkehren. Kada wird sie anrufen, Susanne wird von ihrem Couscous-Salat erzählen. Dann wird Susanne fragen, warum sie anruft. Schließlich habe Kada etwas zu erledigen. Jedes Gespräch verläuft seit den letzten Tagen nach diesem Muster. Kada verdrängt den bestimmenden Ton in Susannes Stimme. Sie fragt nach Benny und Shun, Susannes Kanarienvögeln. Susanne weiß, dass Kada Vögel nicht mehr mag, seit ihr mit 5 Jahren Amadeus, der Lieblingsvogel ihres Onkels, in den Finger gebissen hat. Niemand glaubte ihr damals, da der Onkel Vögel züchtete und die Zahmheit seiner Tiere beteuerte. Susanne weiß mittlerweile viel über Kada. 3 Wochen hat es gedauert, bis sie vom Grund ihres Anrufs erzählen konnte. Bis dahin redeten sie über alles Mögliche. Es gab einen Grund für den Anruf. Das wusste Susanne. Deshalb wird sie angerufen. Die meisten wissen jedoch nicht, wie sie anfangen sollen. Darauf wurde Susanne geschult. Kadas erster Anruf war abends. Seit Tagen wollte sie anrufen, hatte das Handy schon in der Hand, steckte es dann jedoch in den Ärmel ihres großen Strickpullovers. Nach ihrem ersten Anruf klebte das Handy-Display vom Schweiß. Seitdem hat sie wieder ein Festnetztelefon, ein altes Modell mit Wählscheibe. Heute soll das Gespräch anders verlaufen. Kada ruft nur an, um Susanne mitzuteilen, dass sie es diesmal machen wird. Wirklich machen wird. Es ist Frühlingsanfang. Nicht nur im Kalender zu sehen, sondern auch auf dem Thermometer abzulesen. 21 Grad. Kada spürt, wie Schweiß ihre Achseln herunterläuft. Wenn sie sich in Schaufenster betrachtet und vergebens nach sich selbst sucht, wird von einem Bekannten angesprochen. Leonie. Auf ihrem Apple-Laptop klebt ein Sticker mit Scheiß Kapitalismus. Den Laptop haben die Eltern bezahlt, den Sticker hat Leonie auf Instagram gepostet. Ihre Haare hat sie zu einem französischen Zopf geflochten. Der weinrote Lippenstift ist über den Rand ihrer Lippen gemalt. Die Wählscheibe zu betätigen ist das eine. Einer realen Person gegenüberzustehen, das andere. Kada will weg, Kada will fliehen. Doch Kada kann sich nicht bewegen. Wie damals. Hey du, sag mal, ich hab das von dir und Christian gehört. Ey, das tut mir so leid. Wie geht's dir denn jetzt? Wenn du mal reden willst, sag Bescheid, ja? Wir können ja mal ein Käffchen trinken gehen oder so. Ich meine, Kaffee und Kuchen machen alles wieder gut. Kannst du mir mal in Ruhe erzählen, warum jetzt eigentlich Schluss ist? Lief anscheinend schon die ganze Zeit nicht mehr so doll, was ich so mitbekommen habe. Das kriegen wir schon wieder hin. Es ist doch übrigens okay für dich, dass ich noch was mit ihm mache, oder? Ich meine, wir sind ja auch befreundet, er und ich. Klar, es ist gerade scheiße mit euch, aber er ist halt auch mein Freund und eben so ein Lieber. Das verstehst du doch, oder? Kada will darüber reden, aber ein Kaffeegespräch ist das nicht. Das ist überhaupt keines von diesen Gesprächen, nach denen es einem besser geht. Das ist eines jener Gespräche, bei denen man nicht einmal weiß, wie man es beginnen soll. Sie hat versucht, darüber zu reden, kurz nachdem es passiert war. Nicht mit Susanne, nicht mit Leonie, sondern mit einer Freundin. Eine Freundin, die auch mit ihm befreundet ist. Doch sie glaubte ihr nicht. Und so glaubte Carla dem Leben nicht mehr. Es musste ein Ende haben. Am anderen Ende war fortan Susanne. Carla weiß bis heute nicht, warum sie bei ihr anrief. Es war alles bereit. Doch Susanne konnte sie davon abbringen. Carla suchte so sehr nach jemandem, der ihr sagte, was nun zu tun war. Er hatte ihr alles vorgegeben. Widerspruch hatte keine Bedeutung. Sie hatte keine Bedeutung. Nicht für ihn, nicht für sich selbst. Nicht mehr. Leonie redet immer noch. Carla verabschiedet sich von ihr. Du, ich muss los, wir können ja nochmal schreiben, sagt sie im Wissen, dass sie nicht mit ihr darüber schreiben oder reden wird. Carlas Schritt ist schnell. Der Meerjungfrauen-Anhänger ihrer Kette schlägt gegen ihr Brustbein. Der Anhänger ist aus Bernstein. Er mochte ihn nicht, deshalb trug sie ihn lange Zeit nicht. Ihre Brille rutscht mit jedem Schritt. Carla schiebt sie nach oben. Nach wenigen Sekunden ist sie wieder am unteren Nasenrücken angelangt. Seit Wochen wollte sie deshalb zum Optiker. Sie reagierte nicht schnell genug. Für gewöhnlich nahm sie die Brille ab, wenn sie bemerkte, dass es wieder passieren könnte. Doch diesmal war sie nicht darauf vorbereitet. Auf nichts, was passieren sollte. Der Tee riecht nicht mehr, die Pizza schmeckt nicht mehr, die Dusche reinigt nicht mehr. Carla hat die Kontrolle über ihre Gedanken verloren, so wie damals über ihren Körper. Doch heute will sie ein Stück davon zurückerlangen. Wie so oft sitzt sie auf der Bank, starrt auf den Eingang. 20 Meter entfernt und doch nah genug, um alles zu beobachten. 3 rote Pflastersteine sind kaputt. Die automatische Türöffnung funktioniert seit Tagen nicht. Neben der Polizeistation treffen sich Jugendliche. Geld wird gegen Plastiktütchen getauscht. Entweder ist das dumm, mutig oder schlau von ihnen, weil niemand davon ausgeht, dass eine Straftat vor den eigenen Augen geschieht. Einmal kam ein Polizist aus dem Gebäude. Sein Blick zeigte, dass er etwas gesehen hatte. Trotzdem ging er weiter. Die Stimme am anderen Ende der Leitung ist hell, aber nicht piepsig. Susanne hat chronischen Schluck auf, weshalb sie immer wieder Hickslaute von sich gibt. Carla stört das nicht. Sie weiß bis heute nicht, wie Susanne aussieht. Aber auch das stört sie nicht. Carlas Wangen sind mit roten Pünktchen übersät, seit sie nicht mehr isst, sondern trinkt, um zu vergessen, was aber unmöglich ist. Susanne erzählt ihr von ähnlichen Fällen. Diese Frauen hätten es geschafft, also kann auch sie es schaffen. Susanne spricht nicht von Gerechtigkeit, weil sie weiß, dass es Gerechtigkeit in solchen Fällen nicht gibt. Manchmal macht Carla Ausnahmen und telefoniert doch mit ihrem Handy, wenn sie vor der Polizeistation sitzt und es wieder einmal nicht schafft, hineinzugehen. Doch ihr ist warm, sie will nicht noch das Handy-Display in ihrer Wange spüren. Carla schaut immer noch auf den Eingang. Die Strumpfhose klebt an ihren Oberschenkeln. Sie weiß, sie müsste hineingehen. Sie müsste es schildern, sie müsste kämpfen. Aber niemand kann ihr versichern, dass sie den Kampf gewinnen wird. Sie fühlt sich alleingelassen. Er war ihr Freund. Er hätte sie schützen sollen, anstatt sie zu verletzen. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn sie früher die Kraft gefunden hätte, sich von ihm zu trennen. Nach den ersten Beleidigungen, nach dem ersten Schubsen gegen die Wand, nach dem ersten Schlag. Aber sie konnte nicht. Er hatte die Kraft in ihr zerstört, die sie benötigt hätte, um zu fliehen. Carla kann nicht vergessen. Das Erlebte macht sie wehrlos. Er machte sie wehrlos. Er nahm sich, was er wollte. Er nahm sie. Sie weiß, dass sie keine Beweise hat, dass ihr manche nicht glauben, dass alle über sie reden würden. Sie müsste ihre Aussage machen. Doch sie kann nicht.